Harry, der junge Drachenritter Dragonheart.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Harald über sein Buch Harry, der junge Drachenritter Dragonheart. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes dieser Episode. Und los geht's.
Wie würdest du, wenn vorstellen, der dich noch nicht kennt?
Ja, ich würde mal sagen, ich bin auf alle Fälle einmal ein Trauner. Und bin 1,83 Meter groß, bin schlank, bin 57 Jahre alt, Großvater, habe ein bisschen einen grauen Bart, bin Brillenträger und ja, ich bin ein sehr sozialer Mensch und sehr umgänglicher Mensch und hilfsbereit, sehr empathisch, ja, und man kann viel haben von mir. Natürlich auch nicht alles, also ich kann auch gut auf mich schauen. Also ich würde sagen, ich bin recht zufrieden mit mir und ja, ich komme gut mit den Menschen aus, ich streite nicht gern, ich diskutiere schon einmal und ja, ich bin nicht, sage ich mal, ja, ich würde sagen, ich glaube, ich bin ein sehr umgänglicher Mensch.
Wo kann man die antreffen?
Grundsätzlich arbeite ich in einem Rehabilitationszentrum, ja. Bin dann zusätzlich nur selbstständig und arbeite mit Menschen mit Burnout und Depressionen, mit Menschen, die eben psychische Probleme haben oder die Ängste haben. Ja. Also ich mache das jetzt seit circa 10 Jahren mache ich das. Ja, bin selber auch Betroffener gewesen mit einem Herzinfarkt vor einiger Zeit, war dann einmal tot. Bin wiederbelebt worden und bin zurückgekommen und habe mir gedacht, okay, jetzt musst du dein Leben ändern und musst alles neu machen. Und so ist das auch gekommen, habe dann neue Leute, neue Freunde gewonnen. Ja, da gibt es natürlich nur viele andere Schicksalsschläge dazu. Ja, also ich glaube, dass das immer dann ganz eine spannende Geschichte ist, wenn man dann halt wieder sozusagen aus dem Tief rauskommt und aus den Krisen rauskommt. Man kann dann einfach stärker werden. Ich habe dann psychologische Ausbildung gemacht, habe einen Lebensberater gemacht, habe einen diplomierten Mentalcoach gemacht, habe mich spezialisiert vom Bogenschießen auf das Mentale und ja, ich war 30 Jahre lang Fußballtrainer, also es hat mir auch immer Spaß gemacht und taugt und heute arbeite ich auch zum Teil mit Menschen eben mit dem Bogenschießen, die eben auch psychische Probleme haben, die natürlich gern sozusagen wieder eine Ruhe finden wollen, eine Mitte finden wollen. Ja, das ist jetzt, was ich so tue. Dann, was ich auch noch gern mache in meiner Freizeit, ich tue ein bisschen Gitarre spielen, ja. Und tue auch gern komponieren. Und ja, und ein Hobby noch, was ich seit meiner Kindheit mache, das ist, ich male sehr, sehr gerne. Also ich bin sehr kreativ und male sehr gerne. Habe aber trotzdem eine technische Ausbildung gemacht damals und habe eben Werkzeugmacher gelernt und bin dann weitergebildet, habe im Master Maschinenbau Betriebstechnik gemacht, aber irgendwann eines Tages ja, ist dann das halt in mir gekommen, dass ich sage, ich möchte etwas anders machen und jetzt mache ich halt die soziale Seite, habe das technische Know-how auch und ja, da geht es mir recht gut dabei und das mache ich unheimlich gern.
Für die, die nicht wissen, was ein Lebensberater macht, kannst du das umreißen, um was da inhaltlich geht?
Ja, also ein Lebensberater ist, wie der Name das schon sagt, Lebensberater. Er hilft eben Menschen, dass sie sozusagen wieder einen roten Faden finden, wenn sie Probleme haben in der Partnerschaft, in der Familie, mit Kindern, in vielen Dingen, Aufstellungsarbeit, mit vielen Gesprächen, mit vielen verschiedenen Techniken, Fragetechniken. Zum Beispiel eine Fragetechnik wäre draus, ist ein Beispiel, ja, wenn es jetzt dir so schlecht geht und du kommst und ich würde dich halt dann irgendwann einmal fragen, wenn wir sie gut kennen, naja, jetzt in der Nacht zum Beispiel kommt zu dir eine Fee, ja, und du hast 3 Wünsche frei, ja, und ein Wunsch vielleicht wäre sogar, dass du sagst, okay, ich bin völlig gesund am nächsten Tag. Was war dann, vielleicht kannst du mir das erklären, was muss da passieren alles und wie fühlst du dich dann? Was gab es da für Gefühle, was müsstest du alles machen dafür, dass das dann so entsteht? Das sind halt solche Gespräche, was man führt mit verschiedenen Fragentechnik, da gibt es 100 verschiedene Sachen und so versuche ich halt als Lebensberater mit einem breiten Wissen, ob das jetzt Medikamente sind, wo ich schon weiß, die, was ich schon kenne, die kann ich zwar nicht verschreiben, ja, weil das macht immer ein Psychiater, aber ich kenne da schon sehr viele, oder auch andere Sachen, was gut tun, wenn es ihnen schlecht geht. Ja. Ich gebe auch Tipps natürlich, das hört man auch immer wieder, man weiß das, in frische Luft rausgehen, weil dann natürlich das Cortisol abgebaut wird und Treffen mit Freunden. Ja, also es gibt da einfach ein Gespräch, was natürlich sehr, ich würde sagen, geheim ist, ja, das, was niemand weiß, das natürlich nimmt anderer wissen darf, weil es kommen da Sachen vor, das, was vielleicht die Partnerin oder der Freund oder die Kinder oder in der Arbeit vielleicht der Chef nicht wissen darf. Und da reden wir halt über das und versuchen wir halt gemeinsam sozusagen da einen Weg zu finden, um das besser zu machen.
Das heißt, das ist so ähnlich wie Psychotherapie dann?
Also da kommt man jetzt ins Detail gehen und da kann man natürlich jetzt mehr über das reden, was das ist, der Unterschied zwischen Lebensberater und Psychotherapie. Der Lebensberater ist einfach ein Lebenscoach. Ja. Der hat halt, der definiert auch nicht, ist dieser Mensch, hat der Schizophrenie oder hat der Mann, ist der manisch depressiv oder wie immer auch. Da geht es wirklich einfach um Lebensthemen, ja, die man gemeinsam löst. Und der Psychotherapeut, der geht natürlich da sehr viel in die Tiefe rein, in die Kindheit, ja, und löst halt Verknüpfungen auf von was früher alles war. Also der Lebensberater, kann man auch sagen, ist wie ein super guter Freund, ja, wie ein Coach, ja, und der ein gutes Verständnis hat und trotzdem auch Techniken hat, was ein guter Freund oder Coach nicht hat. So würde ich das als Lebensberater beschreiben.
Weil du gesagt hast, vorher wegen einem Bogenschießen.
Ja.
Du bist ja Coach, Mentaltrainer und selber aktiver Bogenschütze.
Ja.
Frage Nummer 1, welchen Bogen schießt?
Okay.
Und zweite Frage, was für einen Bogen würdest du einem Anfänger empfehlen?
Aha. Naja, also grundsätzlich habe ich einmal angefangen, 2009 habe ich angefangen zum Bogenschießen. Da habe ich meine Ausbildung gerade gemacht oder eine meiner Ausbildungen gerade gemacht und da habe ich einen getroffen und da habe ich dann halt gesagt zu ihm, super Bogenschießen, das taugt mir viel. Darf ich mal mit dem Bogenschießen? Und er hat gesagt, ja, schieß einmal mit dem und ich habe halt hingeschossen und habe halt gleich getroffen, habe einen Murz drum Freude gehabt und habe mir gedacht, genau das ist das, was ich jetzt machen möchte. Und so hat das angefangen und dann habe ich schon gemerkt, was taugt mir so bei diesen verschiedenen unterschiedlichen Bögen und da bin ich draufgekommen, einfach so ein Holzbogen, so ein ganz einfacher Holzbogen, das ist für mich das Lästigste, das ist ein Primitivbogen oder historischer Bogen, sagt man auch dazu. Ja, und dann habe ich mir einen gekauft und dann ein Jahr später habe ich mir dann sozusagen unter fachlicher Anleitung habe ich mir einen selber geschnürzt. Ja, und dann bin ich zu Turniere gefahren und auf einmal habe ich ein Turnier gewonnen, also in der Primitivbogenklasse. Habe mir jetzt darum Freude gehabt. Ja, und dann habe ich natürlich andere Bögen auch immer wieder probiert, Langbögen, also das, der Robin Hood Bogen, der was auch sozusagen mit Holzpfeile geschossen wird, dann auch natürlich Recurve. Ja, und irgendwann einmal habe ich sozusagen mit vielen Anfängern da gearbeitet und ich würde sagen, also ein Set kostet ungefähr 200 Euro, ja, so ein Anfängerset mit einem Recurve-Bogen und mit Carbon-Pfeile und mit einem Köcher dazu und man braucht natürlich auch für den für den Arm braucht man Schutz und auch für die Zughand, also wo man die Sehne zieht, braucht man dann auch einen Fingerschutz, das ist wie ein Handschuh ist das. Und also was auf alle Fälle, was ich sagen würde für einen Anfänger, er sollte zu einem guten Schützen gehen, der ihm da hilft dabei, weil man lernt sich sehr viel schlechte Sachen, was dann nicht gut funktionieren, ein. Und auf einmal ist dann so, dass man sich verbessern will und nur besser werden will, weil es einfach einen Spaß macht, weil einem das, würde ich mal sagen, dieses Bogenfieber so erfasst hat. Und dann auf einmal, ja, dann auf einmal muss das wieder wegbringen und das automatisierst du dann so extrem stark, dass du das fast nicht mehr wegbringst und du wirst dich dann ganz schwer verbessern. Darum würde ich sagen, wirklich, es gibt viel gute Trainer und viel gute Leute, die sich da auskennen, weil das einfach boomt überall. Und mit einem einfachen Bogenset, mit einem Recurve-Bogen, mit einem Schulungs-Recurve, mit wenig Pfund, würde ich sagen, ganz wenig Pfund, vielleicht bei Frauen mit 16, 18 Pfund und bei Männern 20, 22 Pfund anfangen, dass man die Technik gut erlernt und dann steigert man sich sowieso von selber. Dann möchte man einen besseren Bogen, einen schönen Bogen, Pfeile, die was vielleicht mit super Federn und so. Also ich glaube, da packt dann jeden das Fieber und dann automatisch macht man dann immer mehr.
Aus therapeutischer Sicht, was bringt der Bogensport für einen selbst?
Also aus therapeutischer Sicht würde ich sagen, vollbringt dieser Bogensport Wunder. Also für mich ist das wirklich, ich habe das selber damals auch, wie ich da einen Herzinfarkt gehabt habe und habe halt auch angefangen, etwas zu suchen, habe angefangen mit Qigong. Und irgendwann waren wir nach 2 Jahren, waren wir das Qigong zu fahren und dann ist das mit dem Bogenschießen, hat das einfach angefangen. Und es ist ja so ein Ausgleich, man kommt in die Ruhe, man kommt in den Flow, man kann abspannen, man kann dann zielen, man lernt fokussieren und natürlich ist eine Kommunikation auch mit anderen Freunden, trifft man sich, soziale Kontakte. Es hat, meiner Meinung nach, hat es einfach, ja, physiologisch und psychologisch so einen Gewinn. Ja, man ist im Wald draußen, man kann natürlich auch auf Scheiben schießen, aber man geht vielleicht durch den Wald in die frische Luft und man geht auf für oben, das ist für die Gelenke ist das gut, man baut Muskeln auf damit, auch der Rücken. Und ja, ich kann jedem nur empfehlen, es einmal auszuprobieren. Und ich kenne eigentlich keinen, ob Frau, ob Mann, der gesagt hat, nein, das ist ein Scheiß.
Weil du mir gesagt hast, du hast ja beim EVB mehr oder weniger angefangen gehabt mit der Jugendbetreuung oder was, weil das war ja für dich, war ja der gravierende Punkt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der, dass du am Anfang ja eigentlich fast nur technische Sachen gemacht hast und dann eigentlich hat es einen Cut gegeben und ab dem Zeitpunkt hast du eigentlich ausschließlich fast nur mit sozialen Themen beschäftigt, berufsmäßig.
Ja, also ich glaube, dass viele Menschen kennen ja das Rehabilitationszentrum und auch das BFI und auch den FAB. Also das BFI ist die berufliche Weiterbildung und der FAB ist eben Förderung, Arbeit, Beschäftigung. Da gibt es sehr viele Menschen, die mit Einschränkungen dort arbeiten. Und in der Rehabilitation, in der Reha, arbeiten nicht Menschen, die einen Arbeitsunfall gehabt haben oder die Allergien haben. Ja, es ist eine spannende Geschichte, ist das. Beim FAB sind eben Menschen, und das ist ganz wichtig, die eben fast alleinig das nicht alles machen können. Und da habe ich halt angefangen im Jugendbereich, ja, mit schwerziehbaren Jugendlichen, mit 15 Mädchen, also 15 Mädchen waren das, und die haben, ja, die waren alle hardcore, ja, also da angefangen von Fäkalienmalerin bis Alkoholikerin, drogenabhängig und, also da hat es schon einige Sachen gegeben, habe ich jeden Tag was zum Erzählen gehabt daheim, das war so meine Psychohygiene, aber ich war da eh viel gewohnt auch und ja, durch das, dass ich da im 30er Fußballtrainer auch war, habe ich mir das schon nur mit Mädchen, habe ich mir das wieder ein wenig anders vorgestellt. Das hat sich jetzt entwickelt, dass das war gar nicht so leicht. Aber es war schön und war eine Herausforderung und so bin ich eigentlich in den sozialen Bereich gekommen. Habe dann Ausbildungen auch gemacht, das hat mir natürlich sehr geholfen. Habe dann die BEDAG gemacht, zusätzlich wegen Unterrichten, wie man das gut machen kann, dass ich auch wieder Techniken gelernt habe. Ja, und ich finde, dass das ein ganz wichtiger Schritt war und da habe ich so viel gelernt in dem Bereich, also da kann ich dann nicht mehr viel erschüttern. Man glaubt mir. aber es kommt sowieso immer wieder was. Ja. Ja.
Und es ist der Arbeitsalltag eher mit Erwachsenen und nicht mit Jugendlichen behaftet?
Jetzt ist der Arbeits... meine Arbeit ist, ich würde sagen, das sind alles Erwachsene, die sind in einem Alter zwischen 20 und 60. Ja, also kurz vor der Pension. Also das ist, ja, es ist aber auch ein sehr breites Spektrum. Es sind halt viele Menschen dabei, die sehr, sehr krank sind, ob die einen Krebs haben, ob die MS haben, ob sie einen Schlaganfall gehabt haben, einen Herzinfarkt, ob die allergische Reaktionen auf was gehabt haben oder vielleicht schon 7 Bandscheibenvorfälle. Ja, da geht es auch immer wieder um die Eingliederung und um das, was können sie machen, was ist nur möglich, was ist realistisch. Und ich finde, dass da sehr viele positive Erfolge immer wieder sind. Und einer der wesentlichen Faktoren, finde ich, das ist die Regelmäßigkeit. Man kommt dort rein wieder, man trifft wieder wen, man lernt gemeinsam, man tauscht sich aus. Also das ist, und das ist in einer Gruppe motiviert das dann auch. Und der eine oder andere macht dann seine Ausbildung, ja, ob das bautechnischer Zeichner ist oder ob das Bürokauffrau, Bürokaufmann ist. Ja, also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und wenn die noch 2-3 Jahre fertig sind und es geht einer gut, also dann hat man schon eigentlich die volle Freude, dass man da mit was bewegen hat können.
Das heißt, das Erste ist eigentlich einmal eine Basis schaffen für einen geregelten Alltag.
Genau, also das ist sicher ganz ein wichtiger Faktor, weil da oft Menschen ja sehr lang daheim sind nach einem schweren Unfall. Nehmen wir jetzt einen, der was einen Motorradunfall gehabt hat und hat einen Fuß verloren und hat ja da einige Reha-Geschichten schon hinter sich mit Operationen und so weiter. Und dann kommt er zu uns und dann kann es natürlich sein, dass er psychisch sehr, sehr labil ist und dass er nur voll angeschlagen ist und was soll er machen und keine Perspektive nicht hat. Und da versucht man dann eben miteinander sozusagen wieder, dass der Mensch, dass er wieder Fuß fasst und dass es ihm wieder besser geht und dass er dann auch das sieht, dass da nur Möglichkeiten und Ressourcen da sind, dass er wieder Perspektiven hat. Und so ehrlich muss man sein, das gelingt nicht bei jedem Menschen. Ja. Aber bei vielen gelingt es. Und diese Erfolge, was da sind, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend.
Definitiv. Weil du ja gesagt hast, du hast ja eigene Gruppen, die du betreust, beziehungsweise eigene Personen, die du betreust, irgendwie so Spezial, wie soll man sagen, so Spezialevents für Burnout oder ähnliches, oder sind das Einzelsitzungen oder sind das Gruppensitzungen? Ist das vergleichbar mit dem, was du in der Arbeit hast, oder ist es anders?
Nein, es ist eigentlich ganz anders. Also es ist, man kann das nicht vergleichen. Die Menschen, die kommen zu mir einmal in der Woche, da ist immer zum selben Tag ist Treffpunkt, ja. Und mein Prinzip, was ich da mit denen mache, da ist natürlich auch die Gruppendynamik ganz ein wesentlicher Faktor. Das ist, eine Woche gibt es Gesprächstherapie, das heißt, wir sitzen in der Gruppe und reden über alles. Da kommt jeder zum Reden und da tauscht man sich aus. Da versuche ich halt als Moderator und als Lebensberater auch das zu führen und dass das ruhig runtergeht, dass da das nicht hitzig ist und Emotionen da sind, zu viel starke. Natürlich kommt es das vor, dass einmal wer weint und dass, wenn nicht gut geht oder dass gelacht wird, das gibt es genauso. Ja. Aber trotzdem muss ich da schauen, dass sozusagen das auch passt einigermaßen. Also ich kann auch ein Beispiel dazu nennen, wenn in der Gruppe, ich schaue auch, wenn ich wen neu nehme, ich schaue, dass in dieser Gruppe eine gewisse Grundstabilität da ist. Es kann sein, jetzt sind das 15 Personen, 15 Menschen, und da sind, sagen wir mal, 5 ganz schlecht benannt, wirklich ganz schlecht. Dann kann es in der Gruppe kippen. Und die Gruppen, die reguliert sich auch in einem bestimmten Ausmaß selber, aber wenn das nicht zu viel ist. Und wenn da 2, 3 schlecht benannt sind bei 15 und andere geht es wieder gut, dann ist das okay. Aber sind das zu viel, wenn jetzt, sagen wir mal, 7 ganz schlecht gegangen und die waren vor dem Burnout, ja, also es gibt da bei mir so eine Skalierung zwischen 1 und 10, 10 ist das Beste und viele würden da zwischen 1 und 3 schwimmen irgendwo, dann kann das kippen und natürlich ist dann kontraproduktiv und auf das schaue ich schon und da achte ich auch drauf, dass da dass das positiv für jeden ist, dass da jeder. Und die Menschen, die Leute, was da kommen, das hört man dann eh, die kommen dann von selber immer und die einen sagen, ja, das taugt mir, das macht mir Spaß. Da machen wir in der zweiten Woche zum Beispiel was Kreatives, ja, dann tun wir mal malen, dann mal zeichnen oder Tonarbeiten. Und in der dritten Woche machen wir Aktivität, im Winter gehen wir Kegelscheiben zum Beispiel oder wir gehen im Sommer Boccia spielen, Wacken. Und da gibt es natürlich auch immer wieder Gespräche. Ja, also ob das jetzt beim reiner Gesprächsaustausch ist oder ob das jetzt in der Aktivität ist, nur das Verhalten ist anders. Also man merkt, wenn man Wacken geht, wird anders geredet, der eine tut sich leichter, wie wenn er in der Gruppe sitzt, aber das Gute an dem Ganzen ist das, weil sie die Leute so kennen und sie haben dann eine Sicherheit, es ist alles vertrauenswürdig, was sie sagen und es geht nicht aus und es gibt eine hohe Stabilität. Ja, ich mache das mittlerweile da schon sehr, sehr lang, also über 10 Jahre. Eigentlich mache ich schon, wenn ich genau angefangen habe, 14 Jahre, heuer wird es 15. Jahr, 15 Jahre, da habe ich angefangen mit dem und ja, es gibt heute noch Leute, die was kommen, die was damals angefangen haben, immer wieder und die was das nutzen, diese Ressource und dann kommen auch immer wieder neue dazu. Ja. Aber es ist anders, es ist wie in der Arbeit, in der Arbeit hat das nicht so eine hohe Persönlichkeit, so eine, das ist mehr auf ein, wie so eine Familie fast schon. Ja, wie wenn man sich mit Freunden trifft, alle Wochen und man tauscht sie aus. Hat aber nur was mit der Gruppe zu tun, im Einzelsetting ist das nur mal ganz was anderes.
Kommen wir zurück zu deiner Familie. Du hast gesagt, du bist Großvater. Mhm, mhm. Du bist dementsprechend natürlich jetzt auch schon gesegnet von mindestens mit einem Enkel oder genau, einer Enkelin. Genau. Vor kurzem, glaube ich, erst, oder?
Naja, also ich bin Großvater von einem Mädchen. Dieses Mädchen heißt Luisa Marie Huemer und ist 2,5 Jahre alt und ja, ist meine große Liebe geworden. Also, oder eine meiner großen Lieben geworden und ja, und sie ist voll lieb und voll süß und es erinnert mich natürlich, oder viele Dinge haben mich erinnert, wie eben meine Kinder. Ich habe 2 erwachsene Söhne, der eine ist eben verheiratet und der zweite heiratet nächstes Jahr. Und ja, wie die waren als Kind selber und was da halt alles war. Ja, das erinnert mich jetzt sozusagen mit der Luisa Marie wieder ganz stark.
Also es sind ähnliche Probleme, die deine Kinder haben oder die dein Sohn jetzt mit seiner Frau hat, mit der Kleinen, wie die du gehabt hast mit dem beim ersten Kind.
Ja, genau. Also da nicht nur die Probleme, aber auch die schönen Sachen und die tollen Sachen. Oder wenn halt die Kleine ihren Kopf durchsetzen will und sie isst das nicht oder sie will das nicht und mag das nicht. Und dann erinnert mich das natürlich auch an meinen Sohn, ja, wie der seinen Kopf durchsetzen wollte. Und dann denke ich mir oft, oh Gott sei Dank, habe ich das heute nicht mehr. Ja, es ist zwar schön und klasse, ich freue mich, ja, aber diese Themen habe ich nicht mehr. Also ich darf als Großvater darf ich die schönen Sachen machen. Ich nehme es bei der Hand und wir schauen sie die Blumen an, ja, oder spülen was miteinander. Also, das ist alles ein bisschen leichter dann als Großvater.
Oder auch so das Thema Süßigkeiten wahrscheinlich.
Genau, genau. Das ist immer
so. Das heißt, so das Großeltern nimmt man sich einfach das Vorrecht, dass man Zuckerl mitnimmt und das Eltern streicht man es wieder.
Ja, da gibt es eben so Sachen, was heimlich gemacht wird.
Ja, Fernsehen.
Ja, genau.
Aber gut, für das ist wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen zu jung.
Ich finde ja, das mit dem Handy zum Beispiel, sehr, also zu der damaligen Zeit hat so ein, wie hat denn das schnell geheißen, so ein, ein graues Kastel war das, oder so ein Gameboy, genau, da hat es den Gameboy gegeben und mit dem Gameboy haben sie sich gut ablenken können. Also, und dann haben sie halt einmal eine Stunde Ruhe gegeben. Und ich sehe das heute bei der Luisa, ja, also wenn die wirklich da extrem, weiß ich nicht, aufgeheizt ist und unruhig ist, ja, mit dem Handy zum Beispiel, ja, also geht das sofort. Das ist voll, das ist, und bei, zu meiner Zeit war es wahrscheinlich, ich weiß nicht, ja, war halt dann der Fernseher und ja, war das ein Beruhigungsmittel oder ein Ablenkungsmittel.
Und war schon ein Parcours auch schon mal mit?
Nein. Also die Luisa ist ein, das ist, also wenn ich Gitarre spielen tue, sie hat eine kleine Gitarre von mir gekriegt, also das taugt ihr voll und sie malen da und zeichnet, also ich habe so ein kleines Atelier bei mir und da malen sie natürlich voll, das taugt ihr und alle Farben willst du da haben, also das macht ihr recht Spaß, aber ich habe mir schon gedacht, so wenn sie so vielleicht 5-6 Jahre ist und das macht ihr vielleicht dann Spaß, ja, dann kann sie alleinig schon gehen, sage ich mal, durch den Wald überall und das motiviert, dann kann das schon sein, dass es eine Amazone wird. Aber schauen wir mal, wer weiß.
Es ist noch ein langer Weg dorthin. Genau. Aber die Kleine ist ja auch gleichzeitig nicht nur der wichtigste Punkt momentan in dem Leben, was Nachwuchs betrifft, sondern auch irgendwie so, wenn ich es richtig verstanden habe, der wichtigste Punkt oder einer der wichtigsten Punkte, warum das Bichli eigentlich existiert.
Genau. Also das stimmt ja. Also die Luisa hat mich so inspiriert, weil ich einfach dann wieder an die Kindheit von meinen Söhnen gedacht habe. Und ja, und auf einmal, es war dann so, dass ich mir gedacht habe, naja, jetzt schreibe ich der Luisa ein Lierl und habe ihr ein Lierl geschrieben. Also ich habe das auch zur Geburt geschrieben und ja, und das hat mir einfach voll getaugt mit ihr und das habe ich, und auch bei der Taufe habe ich dann gespielt in der Kirche und ja, und dann irgendwann habe ich mir gedacht, okay, jetzt schreibe ich so eine kleine Geschichte, schreibe ich ihr, was ich so früher erzählt habe, meine Kinder und auch Freund, wenn vor einer da waren und wenn ich einer halt, wenn ich mit einer auf Schatzsuche war oder ich habe mit einer dann gespielt mit Lego oder mit diesen ganzen Turtles, was es gegeben hat und die Power Rangers. Also, und das hat mich einfach wieder so inspiriert und ist mir so eingefallen, dass ich mir dachte, ich schreibe einfach jetzt ein paar Zeilen. Ja, und dann habe ich angefangen zum Schreiben und auf einmal bin ich draufgekommen, okay, da fällt mir wieder was ein und wieder was ein. Und in der Nacht auf einmal bin ich aufgewacht, um 2 in der Früh zum Beispiel. Und dann ist mir was eingefallen. Dann ist mir was eingefallen in einem Traum. Ja, das war gut und das war super. Bin ich aufgestanden und habe geschrieben. Und dann auf einmal habe ich 30 Seiten benannt gehabt. Und dann habe ich mir die 30 Seiten angeschaut und habe mir gedacht, okay, jetzt lasse ich das einmal wen lesen. Ja. Und habe das eben sozusagen meinen Sohn lesen lassen, den Thomas. Und der Thomas hat gesagt, super, das ist genauso, das ist klar, schreib weiter. Und ich dachte, okay, schreibe weiter und habe alles mit der Hand geschrieben, weil mit der Hand schreibe ich am liebsten, also das taugt mir voll. Ja, und dann irgendwann war ich mal so bei, ja, ich weiß nicht, 300 Seiten handgeschrieben. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt brauche ich nur einen super Schluss, brauche ich nur dafür, weil das, ich möchte gern, dass das ein gutes Ende annimmt. Und dann sagt die Schwiegertochter zu mir, naja, den Schluss machst du den eh sozusagen, dass der gut ausgeht. Und dann habe ich mir gedacht, das kommt leicht sein, dass er da jetzt auf einmal eine andere kennenlernt. Ja. Und nein, das geht gar nicht. Also das muss ein ein romantisches, liebesvolles Ende nehmen.
Also kindgerecht.
Ja, nicht nur kindgerecht, einfach, ja, dass das ein Happy End ist sozusagen. Aber dann haben wir gedacht, okay, lass es trotzdem ein bisschen offen da. Und da ist schon geredet worden. Ja, und dann habe ich bei mir in der Beratung einen kennengelernt, einen Lehrer. Und der hat immer Projekte mit einer Medienklasse. Und da ist mir dann eingefallen, mal sage, jetzt rede ich nochmal an, ob sie nicht Interesse haben, da vielleicht mitzuwirken. Und sage, als Belohnung gibt es einen Bogen. Der was, oder die, was das halt sozusagen mit oder gestaltet, gibt es einen Belohnung. Ja, da hat sie aus 48 Kindern, ja, jungen Kindern, ja, also Jugendliche fast noch nicht, also 14-Jährige, also so am jugendlichen Alter Kinder. Und da hat sich dann eine rauskristallisiert und auch andere, und die haben da viele Dinge sozusagen beigetragen dazu. Und ja, so ist es. Und dann habe ich es geschrieben, am Computer habe ich es geschrieben, und dann habe ich das gekürzt, wieder geändert. Ja, und dann irgendwann einmal war es für mich fertig. Und dann habe ich das einer meiner Freundinnen, also die Lugmeier Birgit ist das, die, was ich eben schon seit 25 Jahren kenne, habe ich es zum Lesen gegeben. Und die hat dann auch korrigiert wieder einiges. Und dann habe ich mir gedacht, so, und jetzt gebe ich es die Jungen, die sollen jetzt schauen einmal, was ist gut und was ist nicht gut. Und ich habe in der Familie eben zwei Jungs, die in dem Alter sind, und die waren eben wirklich begeistert. Die haben gesagt, ma, super, toll, krass. Der eine hat gesagt, ich tue da was programmieren, möchte da ein Spiel möchte draus machen. Und der andere hat gesagt, ja, Mann, ich möchte eh so gern Bogen schießen. Ja, und dann habe ich es einen Arbeitskollegen, den seiner Tochter auch noch zum Lesen gegeben. Und die hat das innerhalb kürzester Zeit gelesen, weil der hat halt so Fantasy und Science Fiction früh getaugt. Und dann bin ich zu denen gefahren und habe halt geredet mit einer, und sie sagt, und wo ist jetzt das Zweite? Ich möchte das Zweite lesen. Und das war für mich dann so eine gute Bestätigung, dass ich mir gedacht habe, okay, die wird Zweites lesen, jetzt mache ich das, dass das ein Buch wird. Ja, und dann haben viele Freunde haben dann mitgewirkt und haben mitgeholfen, haben das auch immer wieder gepusht, auch ein Stückchen. Ja, ich würde sagen, es ist natürlich auch ein bisschen eine Biografie von mir dabei. Ich hab da in meinem Leben sehr viele Länder bereist, ja, und eins meiner letzten war eben Neuseeland, und da kommen halt auch viele Teile darin vor. Es sind auf alle Fälle viele Menschen da drinnen, die auch, ja, das wirklich gibt. Ja, also es kann sein, dass zum Beispiel, da kommt auch ein Hilfsmittel vor, ja, nennen wir jetzt das Hilfsmittel, was da drin vorkommt, das Drachenschwert, ja, also ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, es heißt zwar Abu Safa, also ich habe da halt diese Namen, habe ich in der Nacht irgendwie in meinen Träumen gehabt, wie das heißt, und das ist eine bestimmte Person, die was mir sehr nahe ist, ja, also da kann sein, dass ein Amulett der ist, oder es kann auch sein, dass ein Ritter der ist, oder ein Freund, oder wie immer, also es kommen da sehr, sehr viele Menschen, die was in meinem Umfeld leben, vor. Und natürlich auch ein bisschen autobiografisch geschrieben, würde ich sagen. Ja. Natürlich muss ich jetzt damit Danke sagen, speziell an die, was ja da wirklich besonders mitgeholfen haben, und das ist halt die Birgit Lugmeier, ja, also die ist meine Lektorin gewesen, die Elisabeth Tantschus und die Ines Mittermeier, sowie mein Freund der Thomas Seidel mit der Tochter, dann die Klasse von Stefan Lustig, dieser Medienklasse, eben ein HLW ist das, dann mein Freund, der da auch sehr viel mitgewirkt hat beim Buch Erstellen, der Toni Fellner, dann der Julian und der Paul Reigl, dann der Chris Dreher, mein größter Kritiker, also da braucht man einen Kritiker, braucht man auch, der was da dann sagt, das ist eh, ist der Scheiß, das braucht man nicht. Und wir brauchen schon Science Fiction, ich brauche Motorsport, also sowas muss ich auch geben. Dann die Birgit Keck, die hat da auch immer wieder mir geholfen, sozusagen auch da bestimmte Teile zu verändern. Dann der Josef Zwierlein, also der hat da sehr viel hinterfragt, und der Johann Grundhacker, der hat Tipps gegeben. Dann hat es viele andere noch gegeben, die das gelesen haben. Also ich würde sagen, es haben sicher mittlerweile 50 Personen gelesen und haben immer wieder Inputs gegeben. Und der Klaus, mein Bogenfreund, eben der Klaus Bamberger, der hat halt früher da gelayoutet und hat das auch, und der hat gesagt, ja, mach das lieber so oder so, der hat mir auch da einige Tipps gegeben. Und jetzt zum Schluss, mein größter Kritiker von allen, ja, und der alles sieht und ganz genau ist, das ist der Mac, mein Bogenfreund, ja, also er ist der Bogenschütze, ich bin sein Trainer eigentlich, ja, und ich bin dann auch manchmal sehr hart zu ihm. Und bei der Geschichte war er ja immer sehr hart und ist noch immer dabei. Und es ist, ich sage mal, es ist jetzt zu 99% fertig. Ja, und ja, was ich sagen kann, ich habe auch schon im Kopf, wie der zweite Band wird.
Wie heißt das Buch eigentlich?
Also das Buch heißt Ari, der junge Drachenritter Dragonheart. Und handeln tut es sozusagen von einem jungen Mann, der 17 Jahre ist und lebt auf einem Bauernhof sozusagen, und da gibt es eine Mühle, und eines Tages kommt eben da vom König also eine Proklamation, und von der Prinzessin, weil eine Königin gibt es nicht mehr, die ist verstorben, dass sozusagen er sehr, sehr krank ist und er braucht da Hilfe. Und er ist alles vergiftet und er kann seine Ämter nicht mehr übernehmen, und das macht jetzt die Prinzessin. Und der Vater arbeitet eben sozusagen am Schloss und ist da ein Bediensteter und kommt halt heim und erzählt das, was da notwendig war. Und da unter anderem sagt er, er braucht ein Heilmittel, er braucht da sozusagen, dass er wieder geheilt wird. Und der Ari sozusagen sagt, ich bin jetzt alt genug und ich möchte gern dem König helfen. Ich bin stark und ich bin ein guter Mensch und habe das alles, was ich dazu brauche. Und der Vater sagt ja. Und gibt ihm sozusagen eine geheime Karte, ja, die was er von den alten Drachenrittern gekriegt hat einmal. Die hat er sich aufgehoben und hat sie in einer Kommode drinnen gehabt und gibt ihm sozusagen das. Und ja, und er beginnt halt da eine Reise. Er hat drei Hilfsmittel. Also diese drei Hilfsmittel sind sein Start. Das eine ist das Messer Knick. Also das Messer Knick kann ja alles schneiden. Also ist wirklich Rasierklingen scharf und schneidet da Eisen. Also ist wirklich ein gutes Messer. Hilft ihm auch natürlich. Und dann gibt es noch die Flöte Easy. Und er spielt ja auf der Flöte Easy und kann auch singen. Und mit dieser Flöte Easy, ja, mit seiner Hilfe, kann er andere Menschen und andere Lebewesen sozusagen da helfen. Oder auch da beruhigt er zum Beispiel eben gewisse Lebewesen. Ja, und dann gibt es natürlich, was ganz wichtig ist, ist ja klar, ich bin ja ein Bogenschütze, da gibt es natürlich einen Bogen und der nennt sich Bambu. Ja, dieser Bogen ist ein Holzprägel, ja, der nicht schön ausschaut, aber mit dem Bogen schießt er halt und trifft auch. Also hat auch Pfeile dazu, und da entstehen eben spannende Geschichten, nur was da alles wird aus diesen Pfeilen. Und was da alles nur für Hilfsmittel dazukommen. Ja, es gibt da 10 Kapitel, und die Kapitel, zum Beispiel heißt eins durch das giftige Schlangental und am Eisgipfel Schneestahl oder die finsteren Höhlen von Moror, am wilden Fluss von Natun, beim heißen Vulkan Takan. Ja, also es gibt da 10 Kapitel abgeschlossene, und überall ist halt ein spannendes Abenteuer dahinter, und lernt halt Freunde kennen und kämpft halt auch gegen Kreaturen, gegen wilden Kreaturen, die er sozusagen natürlich besiegt, und auch nicht immer, und selbst einmal auch tot ist, ja, und wieder zum Leben zurückgeholt wird von einem Freund. Also es sind da spannende Geschichten dabei. Bis zum Schluss. Ja, ich würde sagen, es ist ein Buch für Kinder ab 9, 10 Jahren, also Hauptschule also, oder heute neue Mittelschule. Und, aber auch für Erwachsene, also es gibt einige, die das auch gern lesen. Und es sind auch ein paar Stellen drinnen, würde ich sagen, die, ja, die sind gar nicht so ohne. Aber ich habe das eben mit Schülern auch getestet und die haben das auch gelesen und die haben gesagt, okay, das ist okay. Also da gibt es halt viel schwierigere und schlimmere Dinge, die da sind. Ja, das ist jetzt zum Alter vielleicht noch. Ja, das Buch wird jetzt dann bald herauskommen, es wird es dann auch als E-Book geben und mittlerweile habe ich mir die ersten 50 drucken lassen und die kriegen einmal meine besten Freunde und meine Familie rundherum und dann schauen wir mal, wie sie sich entwickeln und wie es weitergeht. Ja, also ursprünglich war ja das gar nicht gedacht, dass ich sowas mache. Das ist ja auf vielen Zufällen passiert.
Wie so vieles im Leben, ja.
Wie so vieles im Leben, genau.
Wenn jetzt irgendwer sagt, ich will jetzt das Buch haben, wo kann er sich am besten...
Ja, jetzt derzeit ist es am gescheitern, wenn er mich anruft. Also derzeit ist es nur so persönlich. Es wird dann in nächster Zeit auf meiner Homepage oben sein, auf meiner Lebensberater-Homepage, auf meiner Beratungs-Homepage sein. Und es wird dann auch im Internet sein, also ich würde mal sagen, wenn es E-Book dann ist, wird es auch geben, aber man kann es auch direkt dann bestellen, also ich werde da das, ich glaube von der Auflage, es wird nicht so eine große Auflage werden, es wird im dreistelligen Bereich vielleicht bleiben und schauen wir mal, wo die Reise hingeht, was noch alles gemacht wird, was noch Ideen kommen, ich habe ja viele gute Freunde, die was da sehr, sehr gute Ideen haben, ich habe ja eigentlich null Erfahrung mit dem. Also bin ich da ganz am Anfang. Aber so eine meiner Lieblingsgeschichten, die kann man auf meiner Homepage lesen. Und das ist immer, wer weiß. Man weiß ja nicht, wo sich was entwickelt.
Du hast gesagt, der zweite Teil steht an oder ist in Planung. Mhm. Hast du irgendwie eine Idee, wie viele Bücher das in Summe werden würden? Oder ist das einfach nur so weit weg und so offen, dass du sagst, okay, warte mal ab, vielleicht entwickelt sich die Geschichte, dass es nur einen dritten Band gibt oder vielleicht einen vierten?
Also das kann ich. Also zum jetzigen Zeitpunkt, ich habe jetzt von dem zweiten Buch einmal einen Titel habe ich auch so im Kopf und ein paar so Sequenzen, wie gewisse Kapitel schon sind. Ja. Und es geht natürlich da auch um die Liebe und um Abenteuer und um neue Dinge, was da passieren. Also ich habe da schon einiges im Kopf und ich werde jetzt einmal, das Ziel ist jetzt, dass ich das zweite Buch schreibe. Ja. Immer wenn ich Lust habe, wenn mir was einfällt und wenn ich Spaß habe, weil es muss für mich frei sein, es muss mir Spaß machen und dann mache ich das zweite Buch. Und ob dann ein drittes oder viertes oder fünftes, ich bin ja nur so jung, also ich fühle mich ja wie ein 45-Jähriger, also vielleicht wie ein, ja, sagen wir 47-Jähriger, aber vielleicht entwickelt sich das so, dass ich Autor werde, ja? Dass ich wirklich Autor werde und mir das Spaß macht und vielleicht in der Pension auch oder bis an mein Lebensende. Also beim Bogenschießen kann ich mir es heute vorstellen, dass ich das bis an mein Lebensende mache. Also das kann ich mit 80, 90 auch noch machen.
Ja? Wie lange bist du jetzt dran gesessen, von der ersten Idee bis zum dem Entwurf, dass du sagst, okay, gut, die Geschichte ist jetzt im Prinzip geschrieben.
Naja, ich würde einmal sagen, geschrieben habe ich es innerhalb von 3 Monaten, 4 Monaten habe ich es geschrieben. In drei, vier Monaten habe ich es geschrieben. Natürlich, jetzt während der Corona-Zeit ist das für mich super klasse gewesen, weil ich viel mehr Zeit gehabt habe und viele Dinge verfeinern habe können. Ich habe dann wieder mal umgeschrieben, ein Kapitel ein bisschen verändert. Ich habe dann diese komplexen Namen, was da sind, und auch diese Zaubersprüche, dass das zusammenpasst alles. Also das, in Wahrheit schreibe ich das schon mein ganzes Leben. Also in irgendeiner Form ist immer was dabei. Aber ich würde sagen, jetzt mit der Corona-Geschichte 2 Jahre, 1,5, 2 Jahre. Dass das jetzt fertig ist. Also vom, wirklich vom Start, so wie die Luisa eben auf die Welt gekommen ist und zweieinhalb Jahre ist, würde ich sagen, hat das jetzt gedauert. Das, ja. Ich glaube, dass ich, wenn ich jetzt ein zweites schreibe, dass ich auf alle Fälle das in einer kürzeren Zeit mache. Das kann ich mir schon vorstellen, weil aber auch so viele andere Sachen da dazukommt. Man glaubt gar nicht, was da bei einem es ist. Am liebsten möchte ich ja das so machen, ich schreibe das nur, ja, und gebe das wen, und es soll wer, und es soll jemand, der sich da professionell auskennt, soll das mit den Satzstellungen, Rechtschreibfehler und was weiß ich alles, und mit den Bildern und das Buch, und dass das Buch dann fertig ist. Ja, das war mir eigentlich das Liebste, weil ich will es ja nur schreiben und erzählen. Ja, ich erzähle halt auch gern aus diesem ganzen Buch, aber... Aber das spielt sich halt auch nicht so einfach, das geht nicht so leicht, auch mit den Verlagen. Also ich habe da mit 10 Verlagen auch schon geredet über das Ganze, und das ist alles nicht so leicht, das ist schwierig. Dann was für Größe nimmst, machst du ein Buch, was darf das kosten, was kann das kosten, was ist der Einkaufspreis? Also da sind so viele Sachen da dahinter, was darf man in das Buch reinnehmen, was für Büdel darf man reinnehmen, was darf man nicht reinnehmen. Man muss auf so viele rechtliche Sachen auch aufpassen. Und das ist eigentlich das gar nicht, was ich will. Das Schreiben schon. Ja, das Schreiben, das ist okay. Geschrieben hast du das in einem halben Jahr. Ungefähr, sage ich einmal. Und vielleicht auch früher, in 3 Monaten oder 4 Monaten, wenn man sich dahinter klebt und Zeit hat. Ja, aber wenn ich berufstätig bin, ist es natürlich noch schwieriger, wenn ich mehr Arbeit habe. Aber das ganze Rundherum, man darf das nicht unterschätzen, wie viel das ist. Also das ist sehr viel.
Das heißt, du bist eigentlich indirekt auf der Suche nach einem Agenten, der alles rundherum für dich managt.
Ja, das war das Optimalste. Und dann kriegt der Agent kriegt der 1 Euro pro Buch. Also, weil so wie es ausschaut mit Einkauf und Verkauf, ja, die ganz Großen alle miteinander, die verdienen an dem was, und du als Autor oder als, weiß ich nicht, Agent, ja, da bleibt eh nichts. Also, wenn du sagst, du verdienst an einem Buch vielleicht 50 Cent, ja, dann ist das eh schon viel. Also von der Rentabilität, das ist nur mehr eine andere Geschichte.
Ja, ich glaube, dass viele Bücher dann eher davon leben, im Sinne von Rechte aus E-Book-Rechte, aus Hörbuchrechte, aus Wiederverwertung von einer Lizenz oder so, sei es in einem Computerspiel, in einem Kinofilm, Fernsehfilm und so weiter. Ja. Eben dieses komplette Merchandise-Paket. Dann ja. T-Shirts, ja, Kaffeehefer, ja, Poster.
Genau. Ja, Möglichkeiten gibt es dafür, ja, und auch Ideen. Also von meinen Freunden, die haben alle super Ideen dazu, was man da alles machen kann und wie man das promoten kann und pushen kann und also das ist ein Wahnsinn, was da Ideen kommen. Also mir fällt das alles gar nicht ein, aber man sieht trotzdem, wie dann die Freunde engagiert sind, was einer taugt, und auch in der Selbsthilfegruppe, zum Beispiel in dieser Gruppe, ja, wo die Leute mitgeholfen haben, die haben beim Binden mitgeholfen, ganz am Anfang, die ersten Entwürfe, sind da gesessen, sind 8 Leute da gesessen und haben mitgeholfen beim Falten und so weiter. Also, ja, oder wo der kleine Julian mit seinen 12 Jahren auf einmal da, weil ihm das so taugt, ein Programm schreiben will, ein Spiel machen will. Ja, also es kommen da so viele Sachen daher. Das ist schon schön. Also das finde ich eigentlich, ist ja das Tolle und das Klasse, weil dann redest du wieder mit dem und hast mit dem wieder Gespräch und so. Und ich finde, das ist schon der volle Gewinn. Also das freut mich schon. Ja. Also nicht der Cash, ja, das Geld, wegen dem habe ich es ja nicht gemacht. Ja. Und ich würde sagen, wirklich, das ist das, was Gemeinsames entsteht, und viele sind da dabei und viele wirken mit. Und schauen, dass da was noch Besseres entsteht. Und das passiert momentan. Also momentan kommt mir das so vor, dass jede Woche, jedes Monat in irgendeiner Form da sich immer wieder was Neues auftut. Und das finde ich voll lässig und spannend.
Ja, also jetzt aus rollenspielerischer Sicht gesehen her zum Beispiel, ist deswegen sehr interessant, weil das Setting, also soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, ich habe das Buch noch nicht gelesen, ist ja eine sehr klassische Fantasy. Also ja. Herr der Ringe-Ebene, ja, wahrscheinlich genau, so mäßig. Genau. Und trotzdem sind sehr viele Sachen relativ unverbraucht. Also sprich, ich kann es aus rollenspieltechnischer Sicht sicherlich sehr einfach bespielen. Gerade auch mit jungen Erwachsenen, die sagen, okay, ich habe das Buch gelesen und kann mir relativ schnell vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man in der Welt leben würde.
genau.
Wie sich das anfühlen wird, wenn man ein Held sein würde oder eine Heldin sein würde oder ähnliches. Das macht das Ganze sehr spannend, wo die Leute einen Bezug haben, dass es leichter dann mit der Identifikation mit irgendwas.
Ich sehe auch, was ich jetzt bei den Jungen so von das Feedback von den Jungen gekriegt habe und was ich da auch gesehen habe, ich glaube, dass der Vorteil sein kann, weil es relativ einfach geschrieben ist. Ja? Also es hat nur nicht diese komplexen Ausmaße und es lässt sich relativ leicht lesen, weil ich natürlich auch das umgänglich geschrieben habe in meiner Art und Weise und vielleicht bewegt es auch dann die jungen Menschen, dass sie ein bisschen mehr lesen und dass trotzdem auch eine Freude und einen Spaß haben und dass es halt einmal einen Drachenritter gibt, der was draußen umeinander rennt oder halt ein Pferd oder wie immer. Also es soll ja die jungen Leute inspirieren, dass sie halt auch kreativ sind oder was anders machen, nicht nur vom Computer.
Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, okay, gut, das müssen wir unbedingt anführen, was ich vielleicht übersehen habe oder was du noch nicht erwähnt hast?
Ja, ich denke mal, was vielleicht eine gute Idee war, dass ich halt aus dem Buch irgendwas vorlese mal und dass ich halt dann einmal, dass man ein bisschen das Gespüren kriegt, wie schaut denn das aus oder um was geht es denn da? Ja. Und dann konnte ich mir vorstellen, ich lese wieder mal so ein, zwei Seiten vor, ja, und ja, dann kann sich jeder mal ein bisschen einen Eindruck machen. Also ich habe da was vorbereitet und habe mir da was rausgenommen. Es ist ein Kapitel, ich mag das recht gern, dieses Kapitel. Ich verrate es aber nicht was, aber es ist nicht so arg, aber es ist trotzdem ganz abwechslungsreich und interessant. Doch da plötzlich begann sein Drachenschwert Abu Safa zu leuchten. Er zog es langsam aus der Scheide und streckte es in die Höhe und schrie den roten dreihörnigen Stier an. Willst du kämpfen? So sei's! Ich habe Abu Safa, das Drachenschwert! Der Stier neigte seinen Kopf zum Angriff und rannte auf den Jungen zu. Ari ging in Kampfstellung und rannte ebenfalls auf ihn zu. Der Junge machte vor ihm einen Salto mit Drehung und Überschlag in der Luft, schlug während des Fluges in der Luft mit voller Kraft das mächtige Einhorn des Stieres ab. Der Stier ging zu Boden und spürte den Schmerz und brüllte. Ari nahm das abgetrennte Horn und sprach: Gib auf! Beim nächsten Hieb töte ich dich und ich steche dir in dein Herz. Der Stier kniete vor Ari. Was war passiert? Die beiden anderen Hörner des Stieres hörten auf zu leuchten und das Feuer aus den Nüstern sowie am ganzen Körper hörte es auf zu brennen. Der Fluch war für kurze Zeit ausgesetzt. »Was ist mit dir?« sprach Ari ruhig. »Warum bist du so böse zur Prinzessin und mir?« Der Stier sprach. »Mich hat der Hexer Exodus verzaubert und den König vergiftet. Er zieht überall seine Fäden und will Herrscher über das ganze Königreich werden.« Hilf mir und ich helfe dir. Gut, ich helfe dir. Was muss ich tun, um dich und uns zu retten? Setze mir wieder das Horn auf und spring auf mich hinauf. Ich werde die giftigen Quellen und Geysire durchqueren. Wenn ich es geschafft habe, bitte ich dich, mir alle drei Hörner abzuschlagen und spätestens mit dem letzten Sonnenstrahl einen Feuerpfeil mit angezündeten Hornspänen über den Himmel in den Vulkan zu schießen. Der Junge sagte, ja, das mache ich. Er sprang auf den Stier und steckte das Einhorn wieder auf. Die Magie begann zu wirken und die drei Hörner begannen zu leuchten. Feuer quoll wieder aus den Nüstern, der Stier schrie und rannte los. Ari kauerte sich zusammen und versuchte, die giftigen Dämpfe nicht einzuatmen. Taurusus rannte und rannte. Plötzlich tauchte ein großer Geysir auf. Und da war es geschehen. Es ist ein kurzer Auszug sozusagen. Also, ihr habt es jetzt ein wenig gehört auch schon, was da ist. Es gibt da immer einen Stier, einen dreihörnigen Stier, der was brennt und der verzaubert ist. Und dann gibt es natürlich einen bösen Hexer. Und ja, und Dari ist klug und intelligent und achtsam. und kann auch einiges, hat auch schon gelernt, weil das ist ja aus einem Kapitel, das nicht mehr am Anfang ist, sondern so eher in der Mitte. Ja. Und vielleicht habt ihr es auch mitgekriegt, da ist eine Prinzessin, die hat er dann gerettet. Ja. Und naja, vielleicht entwickelt sich was zwischen die zwei. Schauen wir mal.
Vielleicht.
Vielleicht.
Sehr gut. Was man
also das ist jetzt von dem Buch. Von dem Buch habe ich in dem Buch natürlich immer wieder gibt es Lieder, die er von seiner Mutter gelernt hat und die er als Kind auch schon gesungen hat mit seiner Mutter. Und die sind ganz wichtige Lieder. Sie werden aber auf einer Flöte gespielt. Ja, also ich kann leider nicht Flöten spielen, darum spiele ich kaum Gitarre spielen eigentlich auch nicht. Also, aber das habe ich eben gelernt vor 2-3 Jahren und habe mir halt das angeeignet und habe das halt so dann für mich selber so komponiert, ja, mit Akkorden. Und da gibt es sechs verschiedene Lieder in diesem Buch. Unter anderem ist dann dieses Lied, das, was ich da jetzt singe und was ich spiele, eines der wichtigsten, das ist das Lied von Mutter. Also das nennt sich das Lied von Mutter. Und es wird dann noch ein zweites geben, das, was ich nur dazu spiele, in einem kurzen Abstand, das ist das Lied vom Drachen. Weil das ist ja ein Drachenbuch und es geht ja um einen Drachen. Und natürlich gehört dann eben sozusagen das Lied vom Drachen an. Also gut, ich werde jetzt einmal starten. Und ich glaube an mich, so wie dich. Ich wünsche für dich und mich. Ich sehe dich und ich frage mich, vielleicht, vielleicht werde ich meine Heimat niemals sehen. Vielleicht, vielleicht werde ich den Himmel sehen und für dich wie ein Held auf eine Reise gehen. Und ich denke an dich. Und ich küsse dich, weil ich liebe dich. Und ich glaube an mich, so wie dich. Ich wünsche für dich und mich. Ich sehe dich und ich frage mich. Vielleicht, vielleicht werde ich meine Heimat niemals sehen. Vielleicht, vielleicht werde ich den Himmel sehen und für dich wie ein Held auf einer Reise gehen. Und ich denke an dich und ich küsse dich, weil ich liebe dich. Ich liebe dich. Das ist jetzt das Lied von Mutter und dann gibt es nur das zweite Lied dazu. Es ist das Lied vom Drachen. Drachenmann, Drachenmann, kennst du mein Geheimnis nicht? Du bist dran, sing ein Lied für mich. Dragonheart, Dragonheart, ich vermisse dich. Dragonheart, Dragonheart, ich liebe dich. Drachenmann, Drachenmann, kennst du mein Geheimnis nicht? Du bist dran, sing ein Lied für mich. Dragonheart, Dragonheart, ich vermisse dich. Dragonheart, Dragonheart, ich liebe dich. Ich liebe dich. Das ist das Lied vom Drachen. Damit berührt er den Drachen. Und er wird sein Freund.
Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentoeter.at, iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter podcast@drachentoeter.at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.